Hallo und herzlich willkommen zu Breaking Breaking Bad Badly, unserem Podcast über Breaking Bad. Wir schauen Breaking Bad und sind inzwischen schon bei Staffel 4, Folge 12 angekommen. Ich kenne die Serie noch nicht, Luisa kennt sie schon.
Ja.
Ich habe das gelernt, dass man das eigentlich immer sagen sollte am Anfang, weil es gibt doch den einen oder anderen Quereinsteiger.
Jasper, ich lasse dich das auch immer sagen. Das ist für mich,
ich finde es nett, dass du mich nicht unterbrichst.
Ja.
Und auch höflich.
Ja, danke. Ja, die Folge wird schwierig für mich.
Warum?
Ich habe ja schon gelesen, was du dir dazu aufgeschrieben hast und ich glaube, es wird einige Punkte geben, zu denen ich nichts sagen kann und werde. Ich muss ja aufpassen, mich hier nicht in Spoiler zu verwickeln.
Ja.
Das ist mir in Staffel 1 noch nicht sehr gut gelungen, aber ich finde, ich habe mich sehr gebessert. Und deswegen werde ich bemüht sein, hier und da auch mal die Klappe zu halten.
Okay, das heißt, ich kann jetzt versuchen, an deinem Gesicht rauszulesen, was vielleicht passieren könnte, wo ich richtig liege und wo nicht. Naja, ich habe ja auch nicht so viele Vorhersagen. Also ich habe ja keine Vorhersage aufgeschrieben.
Nee.
Aber ihr wisst ja noch gar nicht, worum es geht. Ihr habt ja meine Notizen noch nicht gelesen. Wenn ihr wollt, können wir es zukünftig als PDF vorher rumschicken. Aber das wäre vielleicht nicht so spannend. Nee. Deswegen würde ich sagen, lass uns doch direkt einsteigen mit dem Cold Opener. Breaking, breaking, bad, wir sehen das Haus der Familie White. Ich möchte ganz kurz anmerken, das allererste, was ich gemerkt habe in dieser Folge ist, dieses weiße kleine Auto, was vor Walters Haus steht. Du hattest ja in der Folge davor überlegt, ob Walter aus der Wüste dann mit dem kleinen Auto nach Hause kam. Wusstest du das wirklich nicht
Wusste
mehr?
Wusste ich wirklich nicht.
Ja, also er ist tatsächlich mit dem Auto nach Hause gefahren.
Scheinbar ja, ne?
Nett,
stimmt,
oder?
Gut gesehen, ist mir nie aufgefallen.
Was sagen die Nachbarn dazu?
Ja, eigentlich müsste denen das komisch auffallen, dass da ein fremdes Auto vor der Tür steht.
Man merkt auch, dass es ein deutscher Podcast ist, dass ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe, dass ich mich immer frage, was wohl die Nachbarn dazu denken.
Ja.
Ich bin da so ein bisschen familiär geprägt. jedenfalls fahren die DEA-Agenten vor das Haus der Familie White vor. Sie sollen sich in Sicherheit bringen. Walt erklärt Skyler, er komme nicht mit. Er sei das Ziel. Skyler will wissen, wie lange Walter braucht, um die Dinge gerade zu rücken. Walter gibt ihr mehr oder weniger zu verstehen, dass er vermutlich drauf geht.
Ja.
Ich habe eine Sache vergessen, nämlich den Titel der Folge.
Ja,
da
stimmt.
Sprechen wir sonst auch immer drüber. Und meistens sagen wir dann, naja, wir reden am Ende nochmal den Titel und vergessen es dann.
Mhm.
Aber heute ist es ein bisschen wichtiger. Auf Englisch heißt die Folge End Times und auf Deutsch Endzeit. Also beides die gleiche Bedeutung.
Relativ wörtlich übersetzt, ja.
Und wir reden wirklich am Ende nochmal über den Titel. Nicht so wie sonst.
Diesmal echt. Ja, genau. Also die DEA hat ja den Hinweis bekommen, dass Hank nochmal ermordet werden soll. Nochmal ermordet werden. Die versuchen es nochmal.
Dass es da nochmal einen neuen Anlauf gibt.
Genau. Und deswegen ist die DEA bei ihm zu Hause und Skyler und Walter Jr. und so werden von Marie mit eingeladen. Dass sie sich da in Sicherheit bringen können. Und Walter möchte aber nicht mit. Und ich finde das gut, dass er zu Skyler auch sagt, also die Chance, oder er sagt es ja nicht ganz genau so, aber ich übersetze es mal, was zwischen den Zeilen steht. Die Chance ist sehr groß, dass ich die nächsten Tage nicht überleben werde.
Ja, und ich habe gedacht, das ist, auch wenn der Inhalt der Botschaft nicht besonders toll ist, ist es irgendwie erfrischend, dass die beiden mal offen miteinander reden,
ja,
oder? Also dass Walter nicht rumlügt und sagt, ja, wird alles gut, alles gut.
Ja, auf jeden Fall. Also mag ich auch, dass er da jetzt gar keine Illusionen erzeugt. Und natürlich ist es irgendwie auch schön, die ganze Familie denkt natürlich, es soll ein Hank-Schlag.
Oh, das könnte der Folgentitel sein.
Ein Versprecher von mir.
Hank-Schlag.
Ein Hank-Schlag erfolgen. Aber es ist natürlich schön, dass Skyler und Walter ja beide wissen, das ist überhaupt nicht die tatsächliche Gefahr, die hier gerade herrscht. Und dass sie sich darüber unterhalten, dass... Ist ja irgendwie schon schön, weil Walter hat ja eigentlich gerade niemanden, mit dem er sonst mal in Austausch gehen könnte.
Ja, und ich finde auch Skylers Reaktion bemerkenswert, weil ich finde, sie reagiert sonst anders, hysterischer.
Und beschuldigt ihn.
Ja, und hier ist sie scheint es zu akzeptieren.
Ja.
Also sie ist jetzt nicht begeistert davon, das kann man ja ansehen, aber sie sieht und hat verstanden, dass Walter nicht von diesem Plan abzubringen ist. Dass sie kann jetzt nichts machen und sie versteht das und... Sie hat sehr schöne Augen, ist mir aufgefallen in der Szene. Es gibt eine Szene, wo sie so direkt in die Kamera guckt und sie hat ganz grüne Augen.
Das ist mir nicht aufgefallen. Mir ist in der Szene aufgefallen, oder ich habe mich gefragt, hat sie eine Botox-Oberlippe? Nicht, dass das jetzt verwerflich wäre, aber da musste ich dann dran denken, das ist auf TikToks. Es gibt immer so Reels, wie die Schauspieler von Breaking Bad aussahen, während die Serie gedreht wurde und wie sie jetzt aussehen. Bei Skyler wird immer irgend so ein Mann eingeblendet, der auch so richtig doll operiert ist.
Das findest du lustig, Luisa?
Sehr witzig.
Gut, dass ich unsere TikTok-Videos mache.
Ja, ja.
Und nicht du solche Edits machst.
Das wäre schlecht. Ja.
Ich fand es noch ganz lustig, dass Hank sagt, es gibt, glaube ich, im Telefonat kurzen Schnitt auf Hank, es wird Marie sein, die mich umbringt.
Ja.
Weil die ist im Hintergrund zu hören völlig aufgelöst. Und man kann sich natürlich auch vorstellen, dass Marie in so einer Situation nicht ganz so cool bleibt.
Ja, das ist nicht ihre Art.
Wir sehen das ja auch noch später.
Ja. Ich finde es aber auch, Hank hat sie vor 2 Folgen oder so mal so beschrieben, oh Marie, du bist aufdringlich wie eine Wespe beim Picknick.
Ja.
Und das beschreibt sie wirklich so, so gut.
Aber da mochte ich Maries Reaktion, sie hat nämlich nur bzzz gemacht.
Ja, ja. Ja, so entspannt und lustig ist sie diese Folge nicht drauf.
Ich habe anschließend an den Cold Opener die Szene nicht irgendeinem Charakter zuordnet, obwohl sie zu Walter gehört, aber sie stand so ein bisschen für sich alleine. Wir sehen nämlich Walter am Pool sitzen mit seiner Knarre und er dreht sie 2 wie beim Flaschendrehen auf dem Tisch. Beide Male zeigt die Mündung auf ihn und er ist so ein bisschen Und dann dreht er sie nochmal und dann zeigt die Mündung weg. Und dann sehen wir eine Kamerafahrt, nämlich so ein bisschen nach links, als würde der Zuschauer um die Ecke gucken. Und da habe ich gedacht, wofür ist diese Kamerafahrt? Weil die Szene hätte auch gut funktioniert, wenn einfach nur die Knarre von ihm wegzeigt und wir haben immer noch Walter im Vordergrund.
Was hast du denn da gesehen? Was hast du da gesehen, was du vorher nicht gesehen hast?
Also ich habe die Szene so interpretiert, als dass die Kamerafahrt Walters Aufmerksamkeit und Vorsicht zeigt. Dass er um die Ecke guckt. Und vielleicht sogar im Garten noch irgendwas lauert auf ihn. Also oder er sich vorstellen könnte, dass etwas da lauert. Oder was meinst du?
Also dir ist nichts aufgefallen?
Ich habe einen Blumentopf gesehen. Blumen.
Skyler scheint sich weiterhin um den Garten. Auch Unterstellung von mir, das geht ja eigentlich gar nicht viel. Also einer von den beiden scheint sich weiterhin um den Garten zu kümmern, das stimmt.
Wieso habe ich jetzt da irgendwas verpasst oder wie in der Szene? Soll ich sie nochmal gucken, Luisa?
Nee, du wirst die nächste Folge nochmal sehen.
Ah, okay. Nee, also ich habe nur Blumen gesehen und mir ist aufgefallen, dass ich, so hässlich ist, dass ich das Haus von innen finde, dass dieser Garten- und Poolbereich ansprechend ist.
Ja, ne? Das finde ich auch, das ist so ein großer Kontrast. Ich finde auch, dass der Garten wirklich schön ist. Ich finde es auch von draußen so, natürlich mit diesen Steinen und so davor, ist jetzt Geschmackssache, aber man würde es nicht so hässlich erwarten, wie es dann tatsächlich ist von drin. Aber ich glaube, es ist auch so hässlich, weil es so dunkel ist.
Ja, es ist sehr dunkel, ja.
Aber ja, das stimmt. Der Poolbereich ist wirklich schön.
Ja, schade, dass ich nichts gesehen habe.
Ja.
Jetzt habe ich keine Lust mehr weiterzumachen, Luisa.
Du hättest es auch nicht, aber...
Ich gucke es mir dann wenn wir gleich die Aufnahme beenden, musst du mir dein Internetpasswort geben. Dann kann ich nämlich nochmal in die Szene reingucken.
Nee, du guckst einfach die nächste Folge, dann wirst du die Szene nämlich nochmal sehen und wirst sie verstehen.
Okay.
Aber gucken, ich kann dir mein Passwort geben, ist kein Problem.
Wir haben jetzt zum ersten Mal in der Geschichte von Breaking Bad Badly Steve Gomi, als Charakter, dessen Geschichte wir erzählen oder dessen Geschichte erzählt wird. Mhm. Glaube ich zumindest, oder?
Ja.
Denn Gomi spielt wieder mit. Er ist bei Familie Schrader zu Hause. Hank äußert seine Vermutung, dass Los Pollos Hermanos die Fassade für einen Meth-Händler ist. Er rechnet nicht wirklich damit, in Gefahr zu sein, findet aber das Timing des Anrufs verdächtig, also Hank. Mhm. Und Hank provoziert dann Gumi dazu, sich die Wäscherei anzugucken. Gumi ist so, ach nee, und ach, da ist schon nichts dran. Und Hank, ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, aber ich glaube, er sagt, du warst schon immer, du konntest das noch nie so richtig gut mit Kindness dich irgendwo reinschummeln oder mit Charme.
Ja.
Und die Szene fand ich interessant. Ich fand es spannend, dass Hank Gus' Namen erwähnt vor Marie und Skyler.
Er hat ja erst kurz gezögert und dann sagt er ja auch Fring. Und es ist ja dann genau das passiert, was er scheinbar schon erwartet hat, dass die beiden wie so 2 Aufgescheuchte, auch Poyos, dann einfach, was, Gustavo Fring und dann Walter Jr. auch so, hä, der von den Hühnchen? Ja, und dann musste er plötzlich 2 oder 3 völlig unbeteiligten Personen erzählen und da habe ich gedacht, unprofessionell.
Ja, und Skyler fragt dann ja noch Gumi, ob er schon den Verdacht nachgegangen ist.
Ja.
Wie unangenehm.
Ja. Und wie auffällig eigentlich auch, ne?
Es geht dann auch darum, dass Marie und ich glaube, es ist hauptsächlich Marie, die sich beschwert, dass Walter nicht mit dabei ist. Und Marie sagt dann, ihr hättet ihn doch einfach ins Auto stecken können. Und dann sagt Hank einen sehr interessanten Satz. Wir sind ja hier nicht in Nazi-Deutschland. Und es ist schon ziemlich tragisch, dass diese Aussage überhaupt nicht gut gealtert ist. Ja. Weil das würde so gar nicht mehr funktionieren heute.
Nein. Ich fand auch ihre Reaktion darauf auch zu damaliger Zeit schon ziemlich unpassend, dass sie sagt, ach, lass mich doch in Ruhe mit deinem Nazi-Deutschland. So, als wäre das irgendwie ein nerviges Thema oder was auch immer. Ich meine, der Vergleich ist natürlich immer unpassend. Aber sie sagt ja dann irgendwie, also wenn ich jedes Mal einen Dollar dafür kriegen würde, wenn du Nazi-Deutschland erwähnst, dann wäre ich schon reich oder irgendwie so.
Echt ist das so? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Mhm. Dann scheint das irgendwie, vielleicht gucken die viele Dokus zu Hause.
ZDF-Info.
Arte, kann man Arte empfangen in Albuquerque? Ja, da gibt es bestimmt wieder diesen scheiß Geoblog.
Ja, bestimmt.
Ich hoffe, die beiden haben einen guten VPN.
Glaube ich nicht. Ach, wie hässlich ist eigentlich dieser lilane Teppich da?
Ja, lila ist ihre Lieblingsfarbe.
Ist ihre Lieblingsfarbe und es passt auch natürlich zu denen, dass sie sich so einrichten. Aber also ich, in der Szene bin ich jedes Mal wieder ein bisschen abgelenkt davon, dass sie so einen hochflorigen Teppich haben. In wirklich ja knalllila. Es ist ja nicht mal Lavendel, wo man sagen könnte, ja. Mhm. Sondern also es ist ja richtig neonlila, wenn es das gibt.
Ich habe auch das Gefühl, dass das Lila immer mehr wird.
Ja, ne?
Über die Staffeln. Also am Anfang war das nicht so viel.
Mhm. Ne, finde ich auch.
Vielleicht hat sie da auf Pinterest irgendwas Schönes entdeckt und.
Ja.
Gummi fährt dann mit einem Kollegen und dessen Hund in der Wäscherei vor. Er trickst sich ohne Durchsuchungsbefehl herein und macht jede Menge Aufnahmen der Innenräume. Und da, also dafür, dass Hank gesagt hat, dass er das noch nie so richtig gut konnte, hat er es sehr gut gemacht, fand ich. Weil er hat sich mehr oder weniger auf die Seite des Wäschereitypen geschlagen, hat gesagt, da wird nichts dran sein, aber ich muss dem nachgehen, aber wir wissen beide, das ist Blödsinn und ich muss das jetzt machen, um es gemacht zu haben.
Ja.
Irgendwie ist es natürlich eine gute Technik, aber auch ein bisschen sehr durchsichtig. Also
schon, also er hat ja erfunden, dass da ein Typ bei denen in Haft sitzt, der mit Heroin festgenommen wurde. Und der hat dann gesagt, naja, das muss ja nicht mein Heroin sein, das kann ja auch an meiner Kleidung gewesen sein. Und von der Wäscherei, wo ich meine Kleidung immer waschen lasse, da irgendwie rangekommen sein. Das war ja die Story, die er erfunden hat, fand ich erstmal. Also habe ich so gedacht, ja, dem würde die Polizei wahrscheinlich dann nachgehen müssen, damit das vor Gericht irgendwie dann am Ende nicht irgendwie ein Argument werden könnte, auch wenn es super bescheuert ist. Fand ich also gut erfunden und ich fand es auch nachvollziehbar, dass der Typ von der Wäscherei dann gesagt hat, ja okay, dann mach das jetzt einfach, dann müssen wir nicht schließen, dann kommt ihr nicht mit 20 Leuten.
Ja.
Er hat ja wirklich so getan, also Gummi hat ja wirklich so getan, als wäre er auf seiner Seite. Dann haben sie einen Mali aus dem Auto geholt.
Ein was?
Einen belgischen Schäferhund.
Ach so, das ist die
die Rasse.
Die Typenbezeichnung.
Genau, die Fahrzeugnummer. Mali. Ja, hat irgendeinen französischen Namen, will ich jetzt nicht, weiß ich nicht genau. Man sagt auf jeden Fall Mali. Da habe ich gedacht, oh, gefährlich. Nicht mal ein deutscher Schäferhund, sondern Mali. Die sind wirklich, wenn einer da was finden kann, dann ein Mali. Weil die so aufgedreht sind und so. Da habe ich dann schon gedacht, weil wenn du aus dem Labor rauskommst, dann hast du das ja trotzdem irgendwie an dir. Und sie müssen ja zwangsläufig einmal durch die Wäscherei gehen.
Ja, wobei sie ziehen sich ja im Labor um.
Ja.
Und achten, glaube ich, schon sehr darauf, dass genau das nicht passiert. Und der Hund schlägt ja auch nicht an.
Genau. Also sie scheinen wirklich gut genug vorzusorgen, weil da habe ich kurz gedacht, also zumindest als ich das erste Mal gesehen habe, das könnte natürlich jetzt vielleicht doch nicht so gut sein. Und dann wollte ich dich jetzt mal nach deiner Expertenmeinung fragen. Gummi geht ja da mit seiner Kamera durch, mit seiner Digitalkamera und fotografiert ja auch mit Blitz, es ist ja relativ dunkel und er drückt ab und macht sofort immer die Kamera wieder zur Seite. Die Bilder wären doch locker unscharf, oder?
Nicht, wenn der Blitz schon vorher durchgegangen ist.
Also ich fand, er wirkte nicht besonders.
Das ist ja beim Fotografieren zum Beispiel, wenn man den Dancefloor fotografiert, dann macht oder kann man das so machen, dass man quasi blitzt. Aber die Kamera belichtet noch länger und dann verwackelt man die Kamera. Und dann hat man diesen Look, dass die Personen eingefroren sind und scharf sind, aber drumherum sieht man so Schlieren von Lichtern manchmal. Und das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber wenn er das wirklich so gemacht hat, könnte das sein, dass quasi Objekte zwar scharf sind, aber zum Beispiel Lichter so verschwommen sind.
Ja.
Man hat die Bilder ja auch gesehen. Dann.
Und die waren gut.
Ja.
Aber ich
Vielleicht. Ich habe gedacht, er läuft da rum wie so ein, ich war mal in Rom im Urlaub und da waren wir im Petersdom und da waren ganz viele Leute mit ihren iPads und haben Fotos gemacht. Und es sah irgendwie so ähnlich aus, wie die da so mit diesen ausgestreckten Armen lang gegangen sind.
Stimmt.
Und so sah es ein bisschen aus.
Mhm. Stimmt. Ja, wie ein Touri.
Und Gummi hat sich ja, glaube ich, sogar kurz diese Anlage angeguckt, wo drunter das Labor ist.
Ja. Ja, er hat die Waschmaschine auf jeden Fall fotografiert, die ja dann immer hochgefahren wird.
Ja.
Und die eigentlich die Treppe sozusagen dann verdeckt. Ja, natürlich mussten sie uns das nochmal zeigen, dass er da auch geguckt hat und so. Der Mali hat da auch gerochen, aber hat nichts festgestellt.
Es gibt noch eine Szene, die habe ich gar nicht mit aufgeschrieben, weil sie jetzt nicht so bedeutungsvoll war. Aber es gibt dann eine Szene, wo Hank sich die Aufnahmen anguckt und nicht besonders zufrieden reinguckt. Und dann kommt Skyler von hinten angeschlichen, schaut ihm über die Schulter und sagt, nichts dabei. Hm?
Ja.
Also sie versucht so ein bisschen, ihn schon zu manipulieren, dass da wohl nichts ist. Aber er ist nicht überzeugt.
Er bleibt skeptisch.
Er sagt ja auch, glaube ich, irgendwie nur, dass da nichts drauf ist, bedeutet das nicht, dass da nichts dran ist. Also er ist immer noch felsenfest überzeugt von seiner Theorie.
Ja, und das ist natürlich langsam auch schon ein bisschen, also zwischendurch habe ich auch immer wieder gesagt, das ist nachvollziehbar, wie er auf bestimmte Sachen kommt und dass ich es immer gut finde, dass wir Hank so, also dass wir seinen Ermittlungserfolg so verfolgen können. Aber ob man dann wirklich immer noch an seiner Theorie festhalten würde?
Ich weiß nicht, wenn man sich sowas im Kopf gesetzt hat und ziemlich sicher ist, dass man recht hat und es eigentlich gar nicht so viel braucht, um das herauszufinden. Ich meine, so ein Labor ist eigentlich schlecht zu übersehen.
Ja.
Dann kann ich schon nachvollziehen, dass man sich da sehr reinsteigert.
Ja. Hattest du aufgeschrieben, dass er den Zusammenhang so weird findet, dass er ausgerechnet jetzt umgebracht werden soll? Oder soll ich das nochmal
sagen? Genau, er sagt, dass in der Szene, über die wir gerade gesprochen haben, dass es Blödsinn ist, dass er jetzt hier das Ziel ist, er arbeitet ja gar nicht mehr bei der DEA und richtet sich dann an Gummi und sagt, aber etwas merkwürdig ist der Zeitpunkt schon.
Ja.
Ja.
Und das, finde ich, gibt dem Ganzen dann so ein bisschen Rechtfertigung dafür. Also das kann ich schon verstehen, dass man dann vielleicht sagt, halte ich erst recht nochmal an meiner Theorie fest, weil das wirkt jetzt nochmal obendrein auch besonders komisch.
Ja.
Erst dieser komische Autounfall und dann soll er jetzt angeblich umgebracht werden und so. Und es war ein anonymer Hinweis.
Ja, ich habe ja letzte Folge schon gesagt, dass ich jetzt an diesem Punkt glaube, dass er Walt schon im Visier hat. Oder einen Verdacht hat, dass er was damit zu tun haben könnte. Aber wir werden sehen.
Wir werden sehen.
Es geht in dieser Folge relativ viel um Jesse.
Mhm.
Während Gummi die Wäscherei durchsucht, es gibt dann einen Schnitt, eine Kamerafahrt quasi nach unten in den Keller, wo Jesse mit Tyrus steht und etwas besorgt nach oben schaut. Tyrus Handy klingelt dann und Gus ruft an und Gus sagt so sinngemäß, ja, guck mal, was dein toller Chef hier veranstaltet hat. Er ist schuld daran.
Genau, weil Tyrus gibt das Handy an Jesse weiter und Gus sagt, das ist Jesse. Ja.
Und Jesse bleibt aber bei seinem Standpunkt.
Ja.
Für ihn ist das trotzdem noch kein Grund, Walter umbringen zu lassen. Also Gus arbeitet daran, Walter freizugeben.
Ja, also ich finde Jesse wirklich beeindruckend, muss ich sagen, dass er sagt ja auch, ja, natürlich ist Walt ein Arschloch und trotzdem bleibe ich dabei, wenn mit ihm etwas Endgültiges passiert, dann werde ich nicht mehr für dich kochen, Gus.
Ja.
Und ja, das ist finde ich wirklich total beeindruckend, dass er bereit ist, auch sein Leben für Walter zu riskieren, obwohl die beiden ja augenscheinlich nie das beste Verhältnis haben. Auch wenn ich ja finde, dass sie ein bisschen Vater-Sohn-Verhältnis zueinander haben. Aber,
ja, warum ist das denn so, dass Jesse da so drauf pocht? Also hat sich da eine freundschaftliche Bindung aufgebaut und Jesse möchte nicht, dass sein Freund stirbt? Oder weiß er auch, dass Walter eine recht große Familie hat und denen sicherlich auch nicht daran gelegen wäre, dass Walter stirbt? Oder ist Jesse eigentlich ein guter Mensch. Und
genau.
Der natürlich nicht möchte, dass Unschuldige sterben. Und
er möchte nicht, dass generell irgendjemand stirbt. Er bringt ja auch Gus nicht um.
Ja.
Er möchte einfach nicht, dass für dieses Business die ganze Zeit irgendwelche Leute draufgehen. Und es ist ja eigentlich an sich auch nicht nötig. Eigentlich sterben hier doch die ganze Zeit die Leute nur, weil andere Leute ein großes Ego haben.
Ja. Ja, so wie eigentlich auch recht, ansonsten recht viel auf der Welt.
Ich glaube schon, ja.
Jesse wird dann zu Saul beordert. Saul möchte sich aus dem Staub machen, bevor alles eskaliert und Jesse noch sein Geld geben. Jesse erfährt, dass Gus Walter in der Wüste bedroht hat.
Ja.
Und vorher wird Jesse von Huel durchsucht.
Ja. Und er sagt diesmal gar nicht. Also ich fand das erstaunlich, weil er wurde doch irgendwie schon mal durchsucht auch. Wurde ja schon häufiger durchsucht in dieser Serie. Ganz am Anfang ja auch von Crazy Eight und Emilio.
Mhm.
Und da ist er ja noch immer so, dass er immer, wenn irgendjemand ihn berührt oder wenn Walter zum Beispiel sein Hemd ausgezogen hat oder so, immer von ihm kam Sprüche, bist du schwul oder was? Und er hat sich hier zwar gegen die Durchsuchung gewehrt, aber er wurde nicht so ausfallend und so beleidigend.
Hat er dazu gelernt?
Vielleicht. Vielleicht ist er auch einfach erwachsener geworden.
Wurdest du auch schon mal so durchsucht?
Ja, als ich
in Karstadt geklaut hat, Luisa? Was?
Ich wurde doch mal bei Karstadt eingesperrt. Die hatten stimmt, abgeschlossen, als ich noch drin war.
Das habe ich ganz vergessen.
Ja, und als ich dann rausgeholt wurde von dem Sicherheitspersonal, wurde ich so durchsucht. Von Huel, genau.
Ach echt?
Mhm. Die schließen mich ein und dann werde ich noch durchsucht. So, danke.
Und hast du was geklaut?
Nee, tatsächlich nicht.
Da wolltest du irgendwann raus und hast gemerkt, die Tür ist zu?
Ja, ich war mit meiner Freundin Wendy da eingesperrt. Wir waren auf Toilette oben im Restaurant und wir hatten uns neue Schminksachen gekauft und haben das da ausprobiert. Wir waren 14, 15, irgendwie so. Und da waren wir halt auch ein bisschen länger, weil wir halt unsere Schminke ausprobiert haben, sind wir rausgegangen und die Rolltreppen standen schon und wir so, hä? Und es war einfach dunkel. Alle Glasscheiben waren so zugemacht, also so verhängt.
Mhm.
Und wir waren so, ja, cool, also wir sind hier eingeschlossen, es war niemand mehr da. Es war aber auch keine Alarmanlage da.
Mhm.
Also, dass man irgendwie gedacht hätte, okay, sie haben es bemerkt, hier laufen Leute rum. Nein, wir konnten dann aber einen Vorhang aufmachen, weil das waren eigentlich auch so schwere Stahldinger und nicht irgendwas, was du einfach zur Seite schieben kannst. Bei dem einen war aber ein Schliss und dann waren wir im Sophienhof und deswegen, da sind noch Leute rumgelaufen und die haben das dann gesehen, wir haben so gewunken und die haben dann dem Sicherheitspersonal irgendwie Bescheid gesagt und dann wurden wir rausgeholt, ja. Das war, und meine Mutter hat vorher noch so gesagt, du bist um 18 Uhr wieder in Felde am Bahnhof, ich habe keine Lust, dich später abzuholen, du musst dir keine Ausrede einfallen lassen und ich so, oh nein, ja, wir verpassen den Zug, Mama, ich bin bei Karstadt eingesperrt. Sie war nicht sauer.
Sehr gut.
Ja. Also ja, ich wurde auch schon mal so durchsucht, aber mir wurde dabei nichts geklaut, wie Jesse ja dann scheinbar.
Jesse wird was geklaut?
Zumindest glaubt er das.
Ach so, Ding der Zigarette später.
Genau. Deswegen spielt das ja hier überhaupt eine Rolle, dass er von Jules durchsucht wird.
Ich dachte gerade, hat Jules jetzt Jesse was geklaut? Was habe ich da übersehen? So eine Uhr irgendwie von der Hand gesnappt?
Nee.
Ja, also Jesse ist doch leicht irritiert. Als er bei Saul reinkommt, Saul hat auch angefangen, Akten schreddern zu lassen.
Ja.
Räumt sein Tresor leer und möchte noch, dass Jesse ein gutes Wort bei Gus einlegt. Also er hat auch Angst um sich selbst.
Ja.
Und
passt auch zu ihm.
Und ich finde es lustig, dass er sich als Teil der Familie versteht.
Ja.
Und meint er das ernst? Also
ich glaube, er will ganz dringend dazugehören. Ich glaube, Saul ist auch jemand, der eigentlich nur Freunde sucht.
Ja, ne?
Ja. Er nennt seine Assistentin oder Sekretärin HT, was für Honigtitte steht. Also, Alter.
Die Szene habe ich nicht verstanden. Weil sie kommt da rein, sie schreddert irgendwas. Dann sagt Saul, glaube ich, du brauchst nicht so eine Szene machen vor meinem Klienten. Und
ja,
dann,
weil sie gesagt hat, wenn du mich nochmal HT nennst, dann hänge ich dich an deiner Krawatte auf. Und dann hat er gesagt, du brauchst jetzt hier nicht so eine Szene machen, ist doch niedlich von mir.
Ah, okay. Ich habe den Inhalt dieser Konversation nicht verstanden. Ich habe gedacht, worüber reden die beiden da jetzt gerade? Aber er hat sie wieder beleidigt.
Ja. Und das fand ich nicht ganz unwichtig, weil es ja irgendwie zeigt, so richtig in Panik scheint ja Saul, obwohl es alles so aussieht, nicht zu sein, wenn er immer noch Zeit hat, irgendwie so dumme Witze zu machen. Und jetzt frage ich mich natürlich, wofür steht wohl HP bei HP Baxter?
Hans-Peter, oder?
Oder Honigpimmel?
Okay.
Ich dran gedacht, Jesper.
Interessant.
Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mit, wenn wir Breaking Bad gucken, nochmal an HP Baxter denken muss. Hat da eigentlich jetzt nicht so viel mit zu tun, aber.
Vielleicht fragen wir ihn mal, ob er uns ein Intro macht.
Ja.
Das wäre krass.
Ja.
Saul spricht den Titel der Folge aus. Er sagt zu Jesse, es ist Endzeitstimmung. Und Saul sagt quasi das Ende der Zeit.
Ja.
Was aber im biblischen Sinne nicht unbedingt stimmt. Aber darüber sprechen wir dann am Ende nochmal.
Ja, aber man versteht, was er damit meint, ne?
Ja. Jesse bekommt noch einen Anruf. Es ist Andrea, die mit Brock im Krankenhaus ist. Es gehe ihm nicht gut. Jesse fährt zu den beiden. Als er nach draußen geht, um zu rauchen, bemerkt er, dass seine Zigarette mit Rizin verschwunden ist. Er teilt Andrea den Verdacht mit, Brock sei mit Rizin vergiftet worden und macht sich auf den Weg zu Walter. Hast du das so verstanden? Hast du es verstanden, als du das erste Mal geguckt hast, dass er jetzt zu Walter fährt, um ihn zu bedrohen?
Überhaupt nicht. Also, na, das war auch wieder so, dass Walter mir... Also ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Walter tat mir sehr leid und ich habe wirklich gedacht, der Mann hat gerade Angst um sein Leben und jetzt fährt Jesse dahin und macht ihn ja sofort auch wieder super runter und macht ihn ja sofort an. Du weißt, was du getan hast und es ist so, also es ist schon sehr weit hergeholt, ne?
Ich lese den Abschnitt dann nochmal vor, was dann passiert.
Ja.
Walter, der sich in seinem Haus mit seiner Waffe verschanzt hat, öffnet ihm die Tür. Als Walter die Waffe aufs Sofa legt, schnappt Jesse sie sich und zielt auf ihn. Jesse denkt, Walter habe Brock mit Rizin vergiftet, um sich an ihm zu rächen. Walter gelingt es, Jesse davon zu überzeugen, dass Gus von der Zigarette gewusst haben muss und Brock vergiftet hat. Jesse will Gus nun töten und Walter will ihm helfen. Eine sehr lange Szene und auch ich habe gar nicht gecheckt, wie Jesse darauf kommt.
Jesse sagt, ja, es ist ja logisch, dass du das gewesen sein musst, weil ich war es nicht. Und du warst gestern Abend bei uns zu Hause, hast Brock gesehen und willst dich jetzt an mir rächen. Und nur Walter und Jesse wissen ja von dem Rizin, denkt Jesse zumindest.
Ja.
Also hat er den Schluss gezogen, wenn nur zwei Leute davon wissen und ich habe ihn nicht vergiftet, dann muss es ja der andere gewesen sein.
Und Walter ist so, who the fuck is Brock?
Ja, genau. Wer ist Brock? Und Walter ist ja erst so, Jesse meint ja zu ihm, du weißt genau, was du getan hast. Und Walter so, ja, ich hatte doch keine andere Wahl, als die DEA zu verständigen. Ja. Also ich will doch jetzt nicht, dass Hank hier getötet wird und so. Ich musste das tun, um sein Leben zu retten. Er dachte, es geht darum.
Ja.
Und darum geht es aber Jesse ja gar nicht. Und er, ja, Jesse ist, Aggression steht ihm nicht gut.
Etwas,
ne?
Blind vor Wut, oder?
Ja.
So eine klassische Situation, wo er am nächsten Morgen vielleicht aufwacht und sich denkt, nee, das kann so nicht gewesen sein.
Ja.
Weil was, also, als ob Walter ein Kind vergiften würde. Er hätte ja auch gar nichts davon.
Also, trotzdem denkt Jesse das ja und dann fällt Walter ja irgendwie hin, keine Ahnung, auf jeden Fall liegt er so auf dem Rücken, aber mit dem Oberkörper aufgesetzt, dann vor Jesse und sagt, naja, du weißt ja genau, wer bereit ist, auch Kinder zu opfern.
Ja.
Und du weißt genau, wer mich aus dem Weg räumen möchte. Und ich habe heute den ganzen Tag damit gerechnet, dass einer von Gasmännern kommt, um mich zu töten. Und jetzt bist du es.
Ja.
Er braucht ja sowieso deine Einwilligung dafür, mich zu töten. Und jetzt hat er dich so manipuliert, dass du es selber sogar bist, der mich umbringt.
Schlau gemacht von Gas.
Also, und Jesse ist ja dann erst noch so... Ja, also ist sichtlich überfordert und Walter sagt dann, ja, aber wenn du wirklich glaubst, dass ich das tun kann, dann erschieß mich. Und Jesse hält ihm die Waffe gegen den Kopf, aber glaubt ihm dann letztlich und erschießt ihn halt nicht und will ja dann los, um Gas umzubringen. Und Jesse hat die Knarre, wollte ich gerade sagen, die Pistole richtig an seinen Kopf gedrückt.
Ja.
Und Walter hat richtig lange noch so einen kreisrunden Abdruck zwischen den Augen davon. Er auch dachte, mein Gott, also gut durchblutet ist er nicht. Dass
er
so lange bleibt.
Er hat
bleibt.
Die Waffe auch sehr doll dann auf Walters Kopf.
Ja,
gedrückt.
Scheinbar.
Das war, glaube ich, unangenehm.
Ja.
Da wird nochmal drüber gesprochen später hoffentlich.
Ja. Jesse, ich habe jetzt Kopfschmerzen.
Bist du denn ein Fan davon, dass Walter und Jesse jetzt wieder zusammenarbeiten?
Natürlich. Ich mag die beiden als Team wirklich sehr, sehr gerne. Und ich würde mir auch wünschen, jedes Mal wieder, wenn ich Breaking Bad gucke, denke ich, es wäre irgendwie auch schön gewesen, wenn es eine längere Phase der Harmonie zwischen den beiden geben würde. Also... Wie gesagt, ich finde, sie haben irgendwie ein bisschen Vater-Sohn-Verhältnis zueinander. Und ich finde, man merkt ja immer wieder, dass der jeweils andere dem jeweils dann auch anderem ja schon was bedeutet.
Mhm.
Und trotzdem streiten sie sich andauernd und können es dem anderen irgendwie nicht zeigen. Und das ist so, ja, wie bei GZSZ. Die lieben sich, aber sie kommen einfach nicht zusammen wegen Missverständnissen.
Vielleicht,
nur ein bisschen besser gemacht vielleicht.
Vielleicht gefällt Jesse auch einfach nicht, wie Walter Waffen handhabt. weil ich war wieder extrem nervös, als Walter anfing, da zu gestikulieren und die Waffe die ganze Zeit in der Hand hatte und da rumfuchtelte. Und das sah wirklich aus, als würde er sich jeden Moment aus Versehen selbst erschießen.
Ja, das stimmt. Mike macht das schon deutlich professioneller. Den sehen wir ja sonst auch nochmal mit Waffen. Und der ist da schon besser davor. Und Jesse kann ja auch den Vergleich ziehen. Ja, Walter, das wäre natürlich jetzt nochmal richtig dumm gewesen, wenn Walter sich aus Versehen selber erschossen hätte.
Das wäre sehr unexpected.
Ja, das stimmt. Das wäre wirklich sehr unexpected gewesen, ja.
Jesse besucht dann noch am Abend das Krankenhaus, wird aber nicht zu Brock gelassen, weil Andrea das nicht möchte.
Ja.
Er steht da im Flur und die Mutter von Andrea sieht ihn und sie hat so einen Rosenkranz in der Hand und schüttelt dann so den Kopf, als sie ihn sieht.
Ist das ihre Mutter oder ist das ihre Oma? Sie nennt sie ja immer Abuela, aber das ist ja so wie, also ich weiß nicht, ist es ihre Abuela oder ist das so wie, wenn mein Vater mit mir redet, dass er meine Oma dann auch Oma nennt, obwohl es nicht seine Oma ist?
Ja, keine Ahnung, gute Frage. Stimmt, er hat sie Abuela genannt, ne?
Ja.
Nee, dann wird das, glaube ich, ihre Oma sein.
Ja, ne?
Ich glaube auch, vom Alters.
Kommt hin.
Ja.
Ja.
Sie dreht sich ja auch dann zu Jesse um, aber hat auch keinen Bock, ihn jetzt zu sich zu lassen. Wobei ich glaube, ich interpretiere das jetzt gar nicht so, dass sie so jetzt so mega sauer ist, dass Jesse einfach abgehauen ist, sondern eher, dass sie jetzt gar nicht so eine Kapazität hat für irgendwelche andere Sachen als ihr Kind, was da mit einem Schlauch im Mund liegt.
Genau. Sie hat gerade einfach andere Sorgen, würde ich auch sagen. Er ist intubiert. Ja, ihm geht es scheinbar wirklich nicht gut. Er ist ja auf der Intensivstation und da dürfen ja Nicht-Angehörige auch gar nicht hin. Und Jesse kommt da trotzdem immer wieder hin, wo ich auch dachte, das Krankenhaus hat heftige Sicherheitsvorkehrungen.
Ja, gut, man kann einfach durch die Tür laufen, ne?
Ja, wenn die gerade zufällig aufgeht. Eigentlich muss die ja mit so einem Summer.
Ach ja, stimmt. Andrea wird ja reingelassen oder fragt, dass sie reingelassen wird.
Ja. Und Jesse kommt da trotzdem immer wieder rein, wo ich mir so denke, er könnte auch der gewalttätige Vater sein. Also ich meine, mal ganz ehrlich.
Ja, er wird ja rausgebeten.
Ja, von der Krankenschwester dann. Aber
sie macht das ja gut, finde ich.
Ja, aber es ist eigentlich auch nicht ihr Job.
Deeskalierend.
Ja.
Ja, gut. Am nächsten Morgen wird Jesse dann von Tyrus im Krankenhaus geweckt. Also er hat da gepennt auf so einem Stuhl. Er solle zur Arbeit kommen. Jesse weigert sich und Tyrus haut dann wieder ab und telefoniert und sagt, wir haben hier ein Problem.
Mhm.
Und dann kommt also Gus ins Krankenhaus. Sie treffen sich in einer kleinen Kapelle innerhalb des Krankenhauses.
Mhm.
Gus fordert Jesse erst auf, ins Labor zu fahren und zu arbeiten. Als Jesse ihm dann aber erzählt, dass Brock vergiftet wurde, bietet Gus ihm an, doch erst nächste Woche weiterzuarbeiten. Ja. Erstmal, Gus ist wirklich der größte Wichtigtuer auf der Welt. Er sagt noch, ich bin hier im Vorstand. Ich kann Ärzte empfehlen. Wie kann ich helfen? Oh, es ist unangenehm.
Er ist schon unangenehmer, ne?
Irgendwie schon.
Also irgendwie ja. Ich glaube, er wäre einer gewesen, den ich erst sympathisch gefunden hätte, ehrlich gesagt, wenn ich ihn kennengelernt hätte, weil er sich ja auch wirklich, er ist ja sehr höflich und so. Aber er ist ein Wichtigtuer, das stimmt schon. Und hier, ich bin im Vorstand dieses Krankenhauses. Ja, schön für dich.
Ich war nicht so richtig, oder ich habe nicht so ganz mir ein Bild machen können, was da jetzt passiert ist in der Kapelle. Ich habe es jetzt so interpretiert, dass Gus, nachdem Jesse sagt, dass Brock vergiftet wurde, weiß oder sich denkt, Jesse weiß, dass er das war. Und man hier getrennte Wege geht. Und er ist gerade in dieser Kapelle, kann er Jesse jetzt auch nicht umbringen, aber für mich klang das so wie so ein, okay, dann wissen wir jetzt quasi beide, was Phase ist und macht dann nächste Woche weiter. So, wird nicht passieren. Und man geht auseinander. Weil sonst kann ich mir diesen plötzlichen Sinneswandel nicht erklären, weil erst fordert er ihn auf, zur Arbeit zu kommen und als ob er dann plötzlich, nur weil Brock nicht krank, sondern vergiftet wurde, empathisch ist und sagt, ach so, ja gut, dann.
Dann ändert das natürlich alles. Und dann war er auch plötzlich klar, ah, die Charge ist sowieso schon.
Mhm. Genau, die Charge ist ja so vermutlich schon kaputt, oder?
Genau.
Und Tyrus macht die Tanks sauber.
Ja.
Da habe ich mich gefreut.
Verdient, Tyrus.
Ich hätte mir noch so einen Schnitt, wenn das jetzt Arrested Development wäre oder irgendein anderes Mockumentary, dann hätte man irgendwie die zweite Kamera gehabt, die dann so zu Tyrus ins Gesicht gesucht hätte.
Also,
und Tyrus hätte dann so wie Jim
in
die Kamera geguckt.
Tja, Tyrus, das hast du jetzt davon. Er hat ja Jesse auch in der Szene davor sehr unsanft geweckt, hat ihm ja einfach die Hand weggehauen, auf der er sich so aufgestützt hat.
Ja, und was hatte er sich denn gedacht? Dass Jesse, dass er ihn einfach packt und dahin zieht und dass er doch über Leute, das war doch kein kluger Move, oder? Weil man versucht doch eigentlich immer ja unauffällig zu sein.
Ja.
Ich versuche immer unauffällig zu sein.
Das ist gut, deswegen bist du auch so gut in deinem Job, Jesper.
Ja, und Tyrus versucht ihn da einfach mitzuzerren. Ja. Vielleicht war Tyrus mit seinem Latein am Ende.
Ja, offensichtlich.
Und auch mit seiner Geduld.
Ja. Tyrus lebt ja von der Angst, die die Menschen vor Gustavo haben.
Ja.
Er ist ja nicht wirklich die Person, vor der die Leute Respekt haben. Sie wissen ja nur, dass er der verlängerte Arm von Gus ist. Deswegen kuschen sie ja vor ihm.
Der verlängerte Lederjackenarm.
Ja, genau.
Glaubst du, dass Gus gläubig ist? Habe ich mich gefragt, als sie da in dieser Kapelle standen.
Locker katholisch.
Ja, und meinst du, dass er das auch zelebriert?
Nee, glaub nicht. Aber ich glaube, er ist so einer von den Leuten, von denen es ja, glaube ich, viele gibt. Also er ist damit aufgewachsen, bestimmt, wenn er nun mal aus Südamerika kommt. Also da ist das ja nun mal weit verbreitet.
Ja.
Und er zelebriert das jetzt nicht. Er hat ja offensichtlich auch keine Angst, andere umzubringen, um dann in die Hölle zu kommen. Aber ich glaube, er ist schon einer, der am Ende des Tages doch denkt, ja, lieber nichts riskieren. Also Jesse, lieber nicht in der Kapelle jetzt auch noch umbringen. Ein bisschen Respekt habe ich schon, falls da doch was dran ist, dass ich jetzt nicht dann...
Er trägt ja keine Kreuze oder sowas. Haben wir, glaube ich, bisher nicht gesehen an ihm.
Aber ja, einmal haben wir ihn natürlich oberkörperfrei gesehen und da hatte er kein Kreuz um.
Was und auch kein die Kreuz tätowiert.
Auch nicht.
Auch kein FC Bayern Stern des Südens oder sowas.
Stern des Südens. Und er wäre nun mal wirklich dann auch im Süden und nicht so. Mhm. Aber ja.
Er ist eigentlich FC Bayern Ultra.
Ja. Oh, das wäre witzig, wenn über ihn nochmal sowas rauskommen würde, ja. Nee, also ich glaube schon, dass er am Ende des Tages auch gottesfürchtig ist, ja.
Ich glaube nicht. Weil,
meinst du, er ist ein Heide?
Ich glaube schon, ja. Ich kann mir vorstellen, dass er da nicht so viel mit anfangen kann. So einfach vom Typ her. Wobei er natürlich was Pastorales hat.
Voll,
aber
ne?
Das ist vielleicht auch das Interessante, also das ist das Interessante an dem Charakter, dass man ihn einfach immer noch nicht so richtig greifen kann.
Ja.
Walter hat zwischenzeitlich eine Bombe gebaut mit einem Walkie-Talkie, der da ein bisschen zu Hause rumgebastelt und hockt hinter einer Mauer auf dem Dach des Hauses gegenüber vom Parkhaus, in dem Gus geparkt hat.
Ja.
Er wartet darauf, dass Gus in sein Auto steigt, um es in die Luft zu jagen. Doch dieser steigt nicht ein. Gus kommt um die Ecke, guckt sein Auto an und ist so, irgendwas ist hier los, irgendwas stimmt hier nicht. Und also er scheint was bemerkt zu haben, sieht sich dann um und haut dann einfach ab, dreht dann um und geht weg.
Ja, ich fand schön, wie Walter die Bombe gekocht hat. Das hatte richtig was irgendwie Gemütliches, wie er in seiner Küche stand und da lag auch richtig so ein Holzkochlöffel und da blubberte so der Inhalt der Bombe wahrscheinlich vor sich hin. Das fand ich ganz schön. Und wie er da mit dem Walkie-Talkie so hat so gedrückt.
Das hat nicht funktioniert.
Und es hat nicht funktioniert. Da hat er einfach noch 8-mal gedrückt. Und dann ist dieser Zünder, den er schon gebaut hatte, hochgegangen. Und er war dann doch zufrieden, wo ich so dachte, Walter, vielleicht würde ich da nochmal ran.
Vielleicht nochmal prüfen.
Ja.
Ne? Ja gut, wenn man ein paar Mal öfter drückt.
Genau, wird schon.
Und wenn sie dann später wieder nach Hause kommt, Skyler, dann guckt sie sich in der Küche und sagt, sag mal, Walter, hast du wieder eine Bombe gebaut?
Und der Topf und der Löffel sind bestimmt versaut.
Alles angebrannt.
Ja.
Ich habe hier noch was von La Bomba im Topf.
La Bomba.
Soll ich uns die Bombe nochmal warm machen?
Ja. Ja, das hat auch richtig schön geblubbert. Ich fand es schön. Aber ja, später war er natürlich ganz traurig, als er dann gemerkt hat, Gas steigt nicht ein in sein Volvo V70, wo ich dachte, hä? Dachte, es wäre V90, der sieht ja groß aus. Aber das scheint nicht so zu sein.
Wie hat Gus das bemerkt, frage ich mich. Er muss ja sehr, sehr krasse Adleraugen haben.
Er wird Walter nicht gesehen haben, das glaube ich nicht. Aber er hat scheinbar was gefühlt. Ja. Ja, vielleicht hat er dann, Jesse hat zu ihm gesagt, ja, Brock wurde vergiftet und hat ihn ja auch so angeguckt, so du Arschloch.
Du Arsch.
Ja, aber er hat es halt nicht gesagt. Und als er dann zum Auto gegangen ist, hat er wahrscheinlich gedacht, ich stehe jetzt hier, mein Auto steht da ganz alleine. Es war nicht bewacht. Ich wurde in das Krankenhaus gelockt.
Ja.
Hier ist doch irgendwie vielleicht was faul. Ich glaube, das soll uns einfach nochmal zeigen, Gustavo ist extrem schlau und den bringt man nun mal nicht so einfach um. Da braucht er schon ein bisschen mehr Finesse.
Wie klug war es, dass Walter mit einem Fernglas da hockt, das so rote Spiegelungen hat am Ende? Ich habe gedacht, Walter, hätte es nicht irgendwas gegeben, was nicht ganz so auffällig ist wie ein rot reflektierendes Fernglas? Ich hatte damit gerechnet, dass Gus ihn sieht. Aber er hat sich weggeduckt. Du bist so still geworden, Luisa.
Ich habe gerade überlegt, warum war das wohl rot? Das Fernglas. Mein Vater hat auch viele Ferngläser.
Feinde.
Feinde. Mein Vater hat auch viele Feinde, so wie Gustavo. Nein, viele Ferngläser. Feinde hoffentlich nicht. Und es gibt welche, die sind so grün vorne. Einfach welche, die sind normal. Eins ist blau. Aber rot ist keins, glaube ich. So orange, doch eins ist so orange-rot mäßig. Wir wohnen relativ frei auf einer freien Fläche und erhöht auf einem Berg. Und da fliegen oft riesige Vögel rum und die guckt er sich dann immer an.
Ach schön, Luisa, ja. Wie die Königin im Schloss.
Genau so.
Auf einer großen Fläche erhöht.
Ja, durch das Turmfenster guckt er immer raus.
Um uns herum fliegen die Vögel. Manchmal auch Drachen.
Ja, eben, das prüft er dann nämlich immer. Ist ein Drache oder ein Vogel.
Oder ein Flugzeug.
Manchmal weiß ich es nicht. Ich dachte ja einmal, oh, in mich ist fast ein, ja, es muss ein Flugsaurier gewesen sein, reingeflogen. Es war aber ein Uhu. Aber weißt du, wie groß die sind? Und wenn du im Auto sitzt, auf dich zugeflogen kommt, da brauchte ich kein Fernglas.
Gut, dass du das Auto nicht verrissen hast.
Ich halt drauf, Jesper. Naja, auf jeden Fall weiß ich jetzt nicht, ob das auch reflektiert hat dann in Rot. Auf jeden Fall war das recht klein, das Fernglas, und man hat gedacht, Walter, irgendwie auch schick.
Auch ein bisschen süß, ne?
Ja.
Ein kleines Mode-Accessoire.
Ja. Er hatte sich ein Stück Pappe oder einen Karton mitgenommen, wo er dann drauf kniete, damit ihm das nicht so an den Knien wehtut.
Ja gut, Walter ist auch schon ein bisschen älter.
Genau. Der denkt an alles, aber Gustavo halt einfach auch. Ich würde sagen, also es wird auch in der Serie nicht mehr wirklich aufgeklärt. Hat er Walter gesehen oder ja, war das Intuition? Genau. Ich würde sagen, das war Intuition und es sollte uns nochmal zeigen, der Mann, der ist wirklich eine Herausforderung.
Ja, du wirst schon recht haben damit, dass er natürlich erkannt hat, dass er hier nicht in eine Falle gelockt wurde, aber dass er hier abgelenkt werden soll.
Ja.
Ich denke auch, dass es dann irgendwas in der Richtung ist.
Ja. Und als Walter dann bemerkt, Gustavo wird nicht einsteigen, sondern sie gehen einfach wieder weg, ist er mit Tränen in den Augen so zusammengebrochen, hat seinen Kopf so an die Mauer gehalten. Und ich habe gedacht, Walt,
es gibt noch eine ganze Staffel.
You will find a way. Ja, genau.
Es gibt noch ein paar.
Deswegen ist gut, eine Serie immer erst zu gucken, wenn sie schon fertig ist.
Genau. Dann hätte er da gar nicht rumheulen müssen.
So. Ich fand es aber auch gut, wie sie zu dem Auto gegangen sind. Gustavo bleibt ja dann stehen und guckt relativ lange einfach in die Ferne und dreht ja dann um. Und Tyrus und der andere Typ, der auch noch mit da war, stehen dann da einfach. Die laufen erst wie die Dullis so hinter Gustavo her. Dann guckt Gustavo in die Ferne und die beiden bleiben einfach stehen. Reden nicht mal miteinander, sagen einfach gar nichts, sondern stehen da und gucken dumm in der Gegend rum. Also Tyrus wirklich, ne? Ich glaube, der hat eine Gehirnzelle.
Aber das ist deren Job, die Klappe zu halten.
Oh, also ich hätte dann mein Chef schon mal gefragt, Christoph, was ist? Was ist?
Was ist?
Steig ein jetzt. Mir wird auch
ja,
kalt.
Ja, toll. Und dann,
heute noch mehr
dann
zu tun.
Wäre deine Geschichte zu Ende gewesen.
Meinst du, dass Gustavo einen dafür schon umbringen würde?
Nein, er wäre in die Luft geflogen.
Ja, das hätte ich halt nicht geahnt. Ich bin halt kein Bösewicht.
Du bist halt kein Gas.
Genau.
Lass uns jetzt gerne nochmal über den Titel der Folge sprechen.
Du hast ja schon gesagt, wir werden es diesmal nicht vergessen.
Nein, wir haben dran gedacht. Und ich habe auch dran gedacht, dass Saul die Endzeit erklärt als das Ende der Zeit. Und die Endzeit ist im theologischen Sinne ein Teilbereich der Eschatologie. Hast du das schon mal gehört?
Noch nie gehört.
Das ist die Lehre von den letzten Dingen. Finde ich schön irgendwie.
Auch das Wort Schatten im Prinzip da drin vorkommt.
Eschatologie. Und in diesem Kontext ist die Endzeit eher als die Wende einer Zeit, als das Ende einer Zeit zu verstehen. Also Saul hier nicht ganz recht. Aber vielleicht redet Saul auch vom Ende seiner eigenen Zeit.
Ja.
Das, in dem Sinne würde es ja zutreffen. Also so nach dem Motto, die Zeiten werden sich ändern, wir stehen gerade an einem Kipppunkt. Und das ist das Spannende an diesem Endzeitthema. Es geht quasi nicht tatsächlich schon um den Punkt der Wende, der dann geschehen ist, sondern um die Zeit davor,
ja,
in der die Dinge eine neue Ordnung bekommen.
Ja.
Und es gibt in dieser Folge relativ viele Bilder, die zu diesem Thema Endzeit passen und deswegen die Folge vermutlich auch den Titel trägt. Jetzt habe ich mir so ein paar Bibelzitate rausgeschrieben. Ich weiß nicht, ich kam mir sehr pastoral vor.
Also wenn du das jetzt so vorliest, Jesus spricht in Markus 13. So, Jesus ja, sprach, ja, es werde Licht.
Dann mache ich das jetzt einfach
gar
mal.
Nicht, ne? Ja, mach mal.
Jesus spricht in Markus 13, einem Abschnitt über die Endzeit. Seht euch vor, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist also eine Mahnung zur Wachsamkeit. Und in dieser Folge, also Wachsamkeit ist ein großes Thema bei der Endzeit. Und in dieser Folge sind sehr viele Leute wachsam. Mhm. Über Gas haben wir gerade gesprochen.
Mhm.
Gas ist eigentlich der Wachsamkeit sein Vater, hätte man vor 5 Jahren gesagt.
Ja.
Walter verschanzt sich in seinem eigenen Haus. Er erwartet jemanden.
Ja.
Und ich glaube, Jesse auch, oder? Nee. Oder Hank? Nee.
Aber
die Familie
sind auch wachsam.
Die Familie Schrader und White chillt ja zu Hause und auch die sind sehr wachsam. Gemeinsam mit der DEA. Also das Thema Wachsamkeit ist relativ präsent in dieser Folge.
Ja.
Dann haben wir auch direkt religiöse Bilder. Den Rosenkranz von Abuela.
Mhm.
Und Andrea selbst trägt sehr präsent ein Kreuz um den Hals. Ist mehrfach zu sehen in den Szenen. Und ja gut, religiöser Schmuck ist
immer gern genommen.
Ja, halt in so Bedrohungslagen. Gerade dieses am Rosenkranz rumfummeln. Mhm. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, was das ist, aber ich habe es schon öfter gesehen in Filmen.
Ja.
Walter spielt in der Folge Flaschendrehen am Pool mit seiner Knarre. Er sucht nach einem Zeichen. Und jetzt kommt das nächste Bibelzitat. Matthäus 12. Meister, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Er antwortet ihn, also Jesus. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen. Und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden. Außer dem Zeichen des Propheten Jona. Da muss ich jetzt sagen, was das heißen soll, weiß ich nicht. Jona und der Wahl kenne ich. Aber wird Walter hier als böses und ehebrecherisches Geschlecht interpretiert?
Also ich habe in dieser Serie nur eine Ehebrecherin gesehen. Wenn wir das nochmal hochholen wollen. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen respektlos, Jesus Meister zu nennen. Meister!
Meister! Meister, was ist das Zeichen? Woran erkennen wir das, wenn die Welt untergeht?
Und wer ist Jona?
Das ist respektlos, Jesus Meister. Genau, also die Jünger oder ich glaube, es sind keine Jünger in dieser, sagt man, wenn man über die Bibel spricht, Szene. Was ist denn Matthäus 12?
Kapitel? Ja.
Ich glaube, da geht es um Gelehrte aus der Zeit, die Jesus fragen, was denn die Zeichen einer Apokalypse oder der Endzeit sind. Und er sagt, nur ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen.
Ja, und Walter ist schon böse, vielleicht.
Walter ist auf jeden Fall böse. Aber es ist auch...
Wie du gleich sagst, auf jeden Fall.
Ja, natürlich, das steht jetzt außer Frage.
Weiß ich nicht.
Großes Thema beim Thema Endzeit ist das Gericht, dass am Ende über alle ein Urteil gesprochen wird. Und Walter erwähnt es ja sogar, nicht wortwörtlich so, aber er sagt, dass er die Konsequenzen seiner Taten erfahren wird. Walter erwartet ein Gericht.
Ja.
Ob er jetzt das jüngste Gericht erwartet... Weiß ich nicht.
Vor dem wird er dann natürlich stehen, wenn er wirklich stirbt.
Und Jesse nimmt in der Serie oder in der Folge so ein bisschen die gegenteilige Position ein. Er ist ja derjenige, der sich als Richter versteht, als er da mit der Waffe, also als er Walters Waffe greift und ihn umbringen will, weil er davon ausgeht, dass er die Gerechtigkeit kennt.
Ich muss die ganze Zeit an den Prozess von Kafka denken. Genauso absurd ist es hier ja auch. Kafkaesk.
Ja, gut. Dann gibt es ein vermisstes Objekt, die Rizin-Zigarette. Sie wird zum Auslöser einer Loyalitätsprüfung. In der Endzeitlogik ist das typisch, nicht die Größe des Zeichens ist entscheidend, sondern dass ein Zeichen eine Kettenreaktion moralischer Entscheidungen auslöst. Aber das gibt es natürlich relativ oft in Filmen und Serien, dass ein kleines Symbol eine große Kettenreaktion auslöst. Hier ist es eben die Zigarette.
Ja, das könnte man denken, ja.
Es gibt noch so ein paar...
Vielleicht gab es auch noch ein anderes Objekt.
Eine Waffe? Oder Meth generell in der Serie?
Dir ist es nicht aufgefallen.
Mann, ich will jetzt gleich die Szene gucken, Luisa.
Nein, du willst gleich die nächste Folge gucken.
Dann gibt es noch so ein paar kleinere Sachen. Hank, der sich in trügerischer Sicherheit wiegt, ist ein klassisches Muster. Brock als Unschuldiger, der dem Ganzen zum Opfer fällt. Dann gibt es die Kapelle, in der eine Szene spielt, ein Raum des Heiligen, das durch ein Gespräch von zwei Parteien, die strategisch vorgehen, zweckentfremdet und damit entweiht wird. Also sowohl Gus als auch Jesse nehmen ja irgendwann eine sehr strategische Position ein und reden eigentlich auf einer Metaebene darüber, was jetzt als nächstes wohl passieren wird oder wie es weitergeht. So habe ich es interpretiert.
Und wenn Gus Jesse dann noch erwürgt hätte, ne, dann wäre es wirklich entweiht.
Dann wäre die Endzeit nämlich schon da. Und genau, die falsche Gewissheit, Verführung, Einflussnahme, Gus manipuliert Jesse, der davon ausgeht, die Wahrheit zu kennen. Und was eigentlich, also ich hatte es schon gesagt, aber das größte Endzeit-Thema ist eigentlich, dass sich in der Endzeit die Dinge neu ordnen und es keine Ordnung mehr richtig gibt und alles durcheinander geht. Und das sieht man eigentlich hier an jedem Charakter und in jeder Szene. Man hat so richtig das Gefühl, dass man gerade an einem Kipppunkt steht und es quasi jetzt in der nächsten Folge oder vielleicht auch in der nächsten Staffel eskaliert. Von daher fand ich diesen Titel sehr gut. Hat mir gut gefallen.
Finde ich auch, ja. Glaubst du, dass Brock stirbt?
Ja, vermutlich. Ich glaube schon. Also ich habe auch ein bisschen gegoogelt zum Thema Rizin und ehrlich gesagt habe ich es nicht rausgefinden können, ob Rizin, eine Rizinvergiftung zwangsläufig zum Tod führt.
Hättest du nun unsere TikTok-Kommentare gucken müssen, Jesper. Du hast ja einen Reel gepostet, in dem ich sage, naja, Jesse hätte, als er bei Gus zum Abendessen war, habe ich doch gesagt, ja, hätte er sich ja ruhig mit dem Rizin vergiften können. Walter hätte ihm schon das Gegengift dann gegeben. Gibt kein Gegengift. Stirbst auf jeden Fall.
Hat jemand geschrieben?
Ja, ja. Mehrere Leute.
Oh.
Ja.
Oh, Luisa, Vorsicht. Ich habe auf ein paar TikTok-Kommentare geantwortet gestern. Ich habe jetzt angefangen, dass ich manchmal meinen Finger so vor dem Monitor halte und dann immer den Satz, ich möchte nicht den ganzen Satz schon erfassen und mich damit spoilern, sondern wenn man so anfängt, einen Satz zu lesen und den Rest ausblendet, dann kann man sich ja schon denken, wohin es geht. Und so habe ich, also wurde bisher nicht gespoilert und hatte die Möglichkeit, auf ein paar Kommentare zu antworten, was ja eigentlich auch ganz nett ist. Ich will ja nicht unhöflich sein im Netz.
Ja, ja eben. Das fehlt
ja
noch.
Aber, also, ich glaube, es hängt so ein bisschen von der Dosis ab. Die Dosis macht das Gift. Wie viel er jetzt abbekommen hat. Es wäre schon ziemlich hart, finde ich, weil...
Wäre nicht das Ärztekind, was hier stirbt.
Nee, das stimmt.
Einen Satz möchte ich nochmal vorlesen, den du eben gesagt hast. Falsche Gewissheit, Verführung und Einflussnahme, Gus manipuliert Jesse. Jesse geht davon aus, die Wahrheit zu kennen. Ich sag mal so, in dieser Podcast-Folge gehen mehrere Leute davon aus, eine Wahrheit zu kennen.
Ich auch, oder was? Meinst du mich jetzt damit?
Vielleicht meine ich auch mich, weil ich es jetzt schon ein paar Mal geguckt habe und nächste Folge bin ich sehr überrascht. Aber
also
ja.
Du spielst jetzt quasi darauf an, dass Walter wirklich Brock vergiftet hat?
Nein.
Also das wäre jetzt ein Plot.
Es gab ja viele Plots in dieser Folge.
Mhm.
Und manche Leute wiegen sich in falscher Sicherheit. Ich finde es zum Beispiel auch krass, wie doll Hank denkt, naja, komm, das ist ja alles nicht so ernst zu nehmen. So. Nachdem er ja eigentlich gerade von zwei Leuten mit einer Axt erschlagen werden sollte und sich nur mit allergrößter Mühe retten konnte, nimmt er das trotzdem nicht ernst. Und man denkt sich so, Hank. Dann Skylar, die auf den Balkon geht bei Hank zu Hause, die beiden Scharfschützen ablenkt und immer einen kleinen Schnack führt und, oh, kann ich mal eine Zigarette? Und dann lässt sie ihn auch noch ihre Zigarette anzünden, anstatt das zumindest selber zu machen, lenkt ihn ab und man denkt so, Skylar, in welcher Sicherheit wiegst du dich eigentlich? Also ich meine, natürlich, sie weiß mehr. Sie weiß, dass eigentlich Walter hier derjenige ist, der gesucht wird. Und trotzdem weiß sie von Walter aber ja auch, dass Hank tatsächlich in Gefahr schwebt. Mal ein Rauchen hier.
Aber so konzentriert fand ich, sahen die Scharfschützen jetzt auch nicht aus.
Aber wenn er dann sie anguckt und sich auf diese Zigarette fokussiert, um die anzuzünden, er kann ja nicht mit dem anderen Auge immer noch gucken. Ist hier. Also das, vielleicht macht das ein Scharfschützen auch aus.
Scharfschützen können ihre beiden Augen unabhängig voneinander bewegen.
Ja, so wie man ja beim Trompetespielen irgendwann lernen muss, gleichzeitig die Nase einzuatmen.
Luisa hat eine Trompete geklaut. Die Geschichte erzählst du jetzt nicht.
Aber nicht bei Karstadt.
Nee, woanders.
Schon verjährt.
Ich find's lustig, dass die DEA-Agenten alle eine Sonnenbrille tragen. So eine schnelle Brille.
Ja.
Daran erkennt man sie. Und so Jeans, glaube ich. Tragen auf Jeans.
Genau, das ist dann nämlich der Unterschied zum FBI. Die tragen nämlich Anzug und schnelle Brille. Und die EA trägt Jeans und schnelle Brille. CIA sieht man eh nicht. Also,
ja.
Merkt euch das, falls ihr mal in den USA seid. Jesper, was glaubst du denn, wie es jetzt weitergeht? Wir haben nächste Folge das Staffelfinale.
Ja, ich habe mir jetzt natürlich die Frage gestellt, ob Gus als Gegner immer noch in der nächsten Staffel vorkommen wird. Oder ob es vielleicht, und das ist meine Vermutung, ich glaube, dass Gus jetzt stirbt in der nächsten Folge und dass es sich in der letzten Staffel, dass es eher darum geht, wie Walter versucht, irgendwie aus der Nummer rauszukommen und wie Hank ihm immer weiter auf die Schliche kommt.
Meinst du, Gus kriegt einen Herzinfarkt?
Das wäre
unspektakulär. Das wäre so random, ne? Einfach so eines natürlichen Todes stirbt. Okay.
Ja, ich weiß nicht. Ich tippe, dass es zu irgendeiner Art von Showdown kommt zwischen diesen beiden Parteien. Ja, vielleicht bringt sogar Walter ihn um.
Wen jetzt? Gus?
Jesse. Ja, Gus.
Ja, naja, vielleicht bringt sogar Walter ihn um. Das ist ja, jetzt ja Walter aber nicht noch, weit hergeholt.
Ich habe jetzt an die Szene mit, wie hieß der noch, war das Tuco gedacht, wo ich auch davon ausging, dass Walter ihn umbringt. Aber am Ende war es ja, glaube ich, Hank.
Ach ja, Hank.
Hank war das.
Ja.
Nicht JJ.
JJ hat auf ihn geschossen und Hank hat ihn
dann. Eigentlich wäre es doch jetzt mal an der Zeit, dass Walter so einen Widersacher mal selbst umlegt.
Walter hat lange niemanden mehr getötet, ne?
Ja.
Jesse holt langsam auf.
Aber das wäre alles zu simpel. Es wird natürlich alles viel spektakulärer und vielleicht ist es auch Skylar. I mean, vielleicht wird sie entführt.
Sie hat auch schon wieder geraucht, also.
Das könnte ein Zeichen sein.
Sie stillt ja immer noch.
Wirklich? Wann hast du denn Skylar stillen sehen?
Sie hat doch aber immer diese Flaschen, da ist doch Milch drin. Oder meinst du, sie nimmt das Pulver?
Pulver.
Sieht das an auch so weiß aus?
Fragst du den Falschen.
Ja, ich weiß das auch nicht. Weil Proteinshakes sieht ja schon anders aus.
Ja, Proteinshakes wird sie Holly nicht geben.
Holly
ein bisschen schwul.
Ja gut, okay, dann weiß ich nicht, ob sie stillt oder nicht. Aber wer schon während der Schwangerschaft raucht, ja, vielleicht bringt sie Gas um.
Mein Held der Folge ist Gummi.
Gut.
Einfach, weil ich glaube, es wird nicht mehr auf die Gelegenheit geben, dass er der Held der Folge ist.
Ach, du hast mal gesagt, du glaubst, dass er stirbt, ne?
Ja, aber es ist aber schon länger her, dass ich das gesagt habe. Aber
glaubst du es noch?
Ja. Ja, ich meine, es müssen Leute sterben. Gummi wird hinten überfallen. Und ich finde, er macht das gut. Also er wird erstmal von Hank...
Er wird hinten überfallen.
Er wird von Hank provoziert. Lässt sich auch provozieren. Aber ich finde, dass er es dann sehr gut macht, in diese Wäscherei reinzukommen. Und mir hat das gut gefallen.
Er scheint von Hank gelernt zu haben.
Ja.
Denke ich mal.
Wer ist denn dein Held der Folge? Oder Heldin? Es gibt ja auch immer noch Skylar oder Marie.
Ja, die waren ja beide so cool in dieser Folge.
Die waren so.
Walter ist mein Held der Folge. Ich finde, sein Plan war gut, denn auf jeden Fall hat er ja Gustavo wirklich ins Krankenhaus gelockt, um die Autobombe anzubringen. Ich fand schön, wie er die geköchelt hat. Und er tat mir wirklich so leid, als er dann an dieser Mauer runtergesunken ist und gedacht hat, nein. Warum steigt er jetzt nicht ein? Der Plan war so gut und der Plan war so gut.
Zu einfach.
Zu einfach. Am Ende aber doch zu einfach.
Vielleicht ist auch Gast der Held der Folge, dass er das gespottet hat. Aber irgendwie riskant von ihm, sich da aufs Dach dann so direkt an die Brüstung zu stellen und so.
Ja, genau.
Rauszurecken und sich umzudrehen.
Wenn Walter jetzt ein Scharfschützengewehr dabei gehabt hätte er ihn einfach peng, peng. Ja, das ist natürlich, der hätte damit wieder rumgefuchtelt und sich selber.
Ein Scharfschützengewehr getroffen. Dafür ist er irgendwie zu.
Aber vielleicht Huel. Vielleicht hätte er Huel mitnehmen müssen. Oder Patrick. Der scheint vielseitig begabt.
Wir haben bisher gar nicht erfahren, was eigentlich mit unserem Ted passiert ist, oder?
Ja, hoffentlich erfahren wir es noch, ne? Unserem Ted.
Erfahren wir es noch?
Wir erfahren es noch.
Gut. Dann würde ich sagen, danke, dass ihr uns zugehört habt. Ihr habt das gut gemacht.
Ja.
Haltet durch. Nächste Woche kommt das Staffelfinale oder übernächste, ich weiß es nicht. Und darauf freue ich mich sehr.
Ich freue mich auch sehr darauf. Und dann werde ich nochmal in der darauf folgenden Folge erzählen, warum Staffel 4 meine absolute Lieblingsstaffel von Breaking Bad ist.
Ich bin gespannt.
Ja. Haltet durch. Wir machen das auch. Stay tuned. Und arrivederci. Breaking, breaking bad.